Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie
Marita Kallenbach-Lies
und Hans Wiechmann.
Wir starten natürlich wieder lyrisch in die heutige Sendung. Und zwar mit etwas Heiterem von dem Kölner Autor und Fotografen Robert Pütz. In der Habener Kirche zum Heiligen Kreuz werden regelmäßig Taizé-Gottesdienste gefeiert. Wir sagen Ihnen, was Sie dort erwartet. In unserer heutigen Geschichte von Jens-Peter Groth geht es um ein alltägliches und doch ungewöhnliches Erlebnis mit der Polizei. Wo und wie heute noch auf traditionelle Weise Brot gebacken wird, erfahren Sie in der kommenden Stunde. Zur Wachsamkeit ruft diesmal unser Ostpreuße vom Dienst Manfred Arendt auf. Außerdem stellen wir Ihnen jemanden vor, der auf begrenztem Wohnraum ein kreatives Zuhause geschaffen hat. Zu guter Letzt sprechen wir mit dem Schauspieler Helmut Zierl, der in der kommenden Woche im Theater Hameln zu Gast ist. Wir wünschen gute Unterhaltung. Wir beginnen noch einmal mit einem heiteren Gedicht des Kölner Autors und Fotografen Robert Pütz. Jürgen Schormann liest Ärzte.
Gesetzt den Fall, man fühlt sich krank. Man geht zum Arzt. Und Gott sei Dank macht er schnell die Diagnose, murmelt etwas von Hepatose. Verwirrt, was der Leber da passiert, wird ein zweiter konsultiert. Man macht vor Angst sich in die Hose. Da sagt der Arzt doch, ja, Zirrhose. Als hätte man nicht genug gelitten, rennt man geschockt zu einem Dritten. Der hält die ganze Chose für eine ausgewachsene Angstneurose. Und was lernt man jetzt daraus? Such dir deine Krankheit selber aus.
La la la, la la la, la la la.
So viele Zellen, die Gewebe meines langen Leibs enthalten. In so viele Muskelfasern sich mein sterblich Fleisch lässt spalten.
So viel kleine Blutgefäße mich von Kopf bis Fuß durchziehen. So viel Körperchen in ihnen heißen roten Blutes glühen.
So viel Lymph- und Schweißesdrüsen in und an dem Menschen sitzen.
So viel Kokken und Bazillen an ihm zehren und stibitzen. So viel Lungen, Alveolen ich in meinem Busen zähle. so viel ich in meinen Knochen habe, Habersche Kanäle. So viel weiße, so viel graue Nervenfasern mich durchweben. So viel feuchte Schleimhautdrüsen, Schleim, Pepsin und Speichel geben. So viel Mal in 100 Pfunden Fleisch sich kapselt die Trichine. So viel Mal, du schlanke Palme, lieb ich dich, o Josephine. Lieb ich dich, Josephine.
Thésée ist ein kleines Dorf in Burgund in Frankreich. Jedes Jahr wird es von vielen tausend Menschen verschiedener Nationalitäten und Konfessionen besucht. Der Grund für seine Bekanntheit ist die Gemeinschaft von Thésée, ein ökumenischer Männerorden, der in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts von Roger Schütz, einem evangelisch reformierten Pastor aus der Schweiz, gegründet wurde.
Dort leben Menschen wie Mönche zusammen und haben sich zur Aufgabe gemacht, dass Christen aus ganz verschiedenen Kirchen zusammenfinden und nicht zerrissen sind in evangelische und Katholiken und Orthodoxe und Anglikaner, sondern dass Christen zu einer Gemeinschaft zusammenfinden und in der Verschiedenheit versuchen, ihren Glauben zu leben und sich sozial zu engagieren.
Sagt Gerold Lange-Kabitz, Pastor im Ruhestand und Vorsitzender der Stiftung zum Heiligen Kreuz. Von Anfang an war das soziale Engagement eine Priorität des ökumenischen Ordens.
Damals halfen sie Juden, die in Gefahr waren im Süden Frankreichs, gewährten ihnen Unterschlupf. Später wurde daraus ein soziales Engagement in verschiedenen Gegenden der Welt. Die Brüder der Thésée-Gemeinschaft solidarisieren sich konkret vor Ort mit Menschen, die um bessere Lebensbedingungen kämpfen. Brüder leben in den Slums von Kalkutta, in armen Vierteln in Brasilien oder in New York oder in armen Stadtteilen in Europa und setzen sich dort dafür ein, dass Menschen würdevollere Lebensbedingungen bekommen. Und gleichzeitig haben sie ganz feste Zeiten, wo sie zusammen beten und wo sie zusammen singen, um daraus Kraft zu schöpfen für ihr Engagement.
Vor 16 Jahren wurde in der Kirche zum Heiligen Kreuz im Hamelner Klütviertel der erste Thésée-Gottesdienst gefeiert. Man wollte neben dem klassischen Gottesdienst mit den vertrauten Abläufen es auch mal mit einem etwas anderen Gottesdienstformat versuchen, erzählt Lange-Kabitz.
Bei uns gibt es 6-mal im Jahr einen sogenannten Thésée-Gottesdienst mit diesen Liedern aus Thésée, die aus ganz einfachen Refrains bestehen, die einen in die Stille hineinführen. So etwas wie ein singendes Beten. Und im Zentrum dieser Thésée-Gottesdienste steht eine Zeit der Stille, wo einfach mal nichts gemacht wird, aber ganz viel im Herzen und in den Gedanken passieren kann. Und wir verbinden das mit der Feier des Abendmahls, wo wir von klein bis groß im Kreis um den Altar herumstehen und miteinander die Gemeinschaft feiern, die uns die Kraft gibt, dann auch wieder die Herausforderung im Alltag ganz anders zu bewältigen.
Laudate omnes gentes, laudate.
Manchmal geschehen seltsame Dinge, die die Fantasie beflügeln. Jens-Peter Groth, der Autor der Geschichte Polizei, einmal anders, hat das erste Viertel seiner Geschichte tatsächlich selbst erlebt. Der Rest ist Fiktion, also von ihm dazu erfunden. Wir wünschen spannende Unterhaltung.
Paul fühlte sich müde, als er mit seinem Ford die Landstraße in Richtung Vorderlohn fuhr. Vor ihm sah er einen altertümlich wirkenden Trecker mit einem Anhänger. Der Trecker fuhr mit Tempo 20 pro Stunde die Allee entlang und bremste den ganzen Verkehr hinter sich aus. Er konnte nicht überholt werden, da die Straße in eine leichte Linkskurve überging, auf die ein Bahnübergang folgte. Paul war zunehmend genervt. Als er die Kurve und den Bahnübergang hinter sich gelassen hatte, reichte es ihm, obwohl die Linie auf der Straße noch mindestens 300 Meter durchgezogen war. Fuhr er auf die linke Straßenseite und überholte den Trecker mit dem Anhänger. Er startete durch und freute sich, dass er endlich wieder mit normaler Geschwindigkeit weiterfahren konnte. Als er in seinen Rückspiegel blickte, erschrak er. Dort näherte sich ein Polizeiwagen. Die vorderen Scheinwerfer des Polizeiwagens blinkten auf, so dass sich Paul aufgefordert sah, anzuhalten. Er fuhr an den rechten Straßenrand und wartete. Ein Polizeibeamter stieg aus und kam auf ihn zu. Paul öffnete sein Fenster und blickte den Beamten an, der seine Hand an seine Mütze hob, freundlich lächelte und sagte, »Sie haben soeben ein Überholverbot übersehen.« »Auch hinter dem Bahnübergang ist noch Überholverbot.« Paul nickte. Das war ihm bewusst. Er verzichtete darauf, durch irgendeine Ausrede für Verständnis zu bitten. »Das macht dann 75 Euro.« Der Polizist blickte ihn an. Paul suchte nach seinem Portemonnaie, das er in seiner Hosentasche fand, und überreichte dem Polizisten die geforderte Summe. Der Polizist hob die rechte Hand an die Mütze, nahm das Geld und wünschte Paul noch einen guten Tag. Während Paul nun weiterfuhr, ärgerte er sich und stutzte plötzlich, als ihm die Frage hochkam, warum er keine Quittung bekommen hatte. Weiterhin war ihm unklar, warum der Polizist ihm nicht einmal einen Ausweis gezeigt hatte. Merkwürdig. Aber egal, dachte er, ich bin bald zu Hause und muss mich erst einmal ausruhen. 2 Tage später fuhr er dieselbe Strecke noch einmal. Als er den Bahnübergang überquerte, erschrak er. Wieder fuhr derselbe Trecker vor ihm. Zwischen ihm und dem Treckergespann fuhr ein Opel, der ausscherte und den Trecker überholte. Als Paul die durchgezogene Linie auf der Straße hinter sich gelassen hatte, wurde er von einem Polizeiwagen überholt. Etwa einen halben Kilometer weiter sah er diesen Polizeiwagen und den Opel am Straßenrand stehen. Wie bei ihm unterhielt sich der Polizist mit dem Fahrer. Seltsam, wie sich die Dinge manchmal wiederholen. Irgendwie kam Paul das Ganze merkwürdig vor. Doch jetzt hatte er genug Zeit, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er fuhr auf den benachbarten Feldweg und wartete. Nach einer Weile war der Opel verschwunden. Der Polizeiwagen fuhr in den benachbarten Ort und blieb hinter einem Schuppen am Straßenrand stehen. Paul blieb in einiger Entfernung stehen. Nach einer Weile bog der Trecker in die Dorfstraße ein und parkte hinter dem Polizeiwagen. Der Treckerfahrer stieg aus. Paul konnte beobachten, wie er sich auf den Polizeiwagen zubewegte. Dort senkte sich die Scheibe der Beifahrertür, eine Hand wurde herausgestreckt. Paul beobachtete, wie der Polizist dem Treckerfahrer Geldscheine zusteckte.
Die Polizei ist nicht im Internet, oh nein, die Polizei sieht nix im Internet, oh nein, die Polizei macht nix im Internet, oh nein, die Polizei, oh wei, oh wei. Die Polizei ist nicht im Internet, juchai, die Polizei sieht nix im Internet, juchai, die Polizei macht nix im Internet, juchai, die Polizei, oh wei, oh wei. Willst du mal die Sau rauslassen, willst du schimpfen oder hassen, willst du auch mal Volksverhetzen oder ein Gesetz verletzen, willst du eine Bombe bauen oder einen Minister hauen, es gibt da einen Ort, wo kein Streifenwagen hält. Willst du einen Anschlag planen, magst du schwarz-weiß-rote Fahnen, willst du Hakenkreuze posten oder hast du Christen?
Christian Drosten. Willst du Kokain verticken? Willst du das System zerficken? Komm in Deutschlands größtes Dunkelfeld. Ein kaputtes Fahrradlicht, Entschuldigung, das geht so nicht. Bei Rot über die Ampel gehen, Hände hoch, bleiben Sie stehen. Doch was die Kids bei 4chan machen? Egal, die Polizei kann ja nicht jeden überwachen. Polizei ist nicht im Internet, juchai, die Polizei sieht nichts. Im Internet, juchai, die Polizei macht nichts. Im Internet, juchai, die Polizei, oh wei, oh wei. Verschickst du lange Todeslisten, chattest du mit Terroristen? Findet deine Trollarmee, wenn's sein muss, auf Gewalt okay? Bist du gar ein Krimineller, unfreiwillig Zölibat, der dein Safe Space heißt Internet? Hier kannst du doxen und zersetzen, Normies aufeinanderhetzen, stalken, destabilisieren, deine Opfer observieren. Hier kannst du Massaker planen, niemand wird die Trottel warnen, weil die Polizei hier nix versteht. Hitler groß bei Chatroulette, das meint er sicherlich nur nett. Im Darknet all der Judenhass, Darknet, hä, wo ist denn das? Da kann die Polizei nix machen. Das Internet ist keine Ländersache. Polizei ist nicht im Internet, juchai, die Polizei sieht nix. Im Internet, juchai, die Polizei macht nix. Im Internet, juchai, die Polizei, oh wei, oh wei. Das Netz ist neu, das Recht ist alt, klagt vom Fax der Staatsanwalt. Die Ermittlung geht nicht los, das PDF ist wohl zu groß. Die Richterin ist voll im Stress, sie druckt 5000 SMS. Dem Richtstaat ist das Recht egal, jenseits seiner Firewall. Die Polizei kann nix im Internet, juchai, die Polizei macht nix im Internet, juchai, die Polizei, oh wei, und alle! Die Polizei ist nicht im Internet, juchai, die Polizei sieht nix im Internet, juchai, die Polizei macht nix im Internet, juchai, die Polizei, oh wei,
Brot selbst backen ist ja inzwischen längst wieder Mode. Aber meistens passiert das zu Hause. Und jeder füttert da so seinen eigenen Ofen mit seinem eigenen Rezept. Dass es auch anders geht, kann man bei einer Tour über Land, zum Beispiel in Barrixen an der B 65, entdecken. Was genau unser Redakteur Stefan Rickener dort aufgespürt hat, erfahren Sie nun.
Das hübsche kleine Fachwerkhaus am Ortseingang von Barrixen, auf dem einladend gestalteten, mit Bänken und Tischen ausgestatteten Grundstück, fällt einem sofort ins Auge.
Wir betreiben hier im Grunde als Heimatverein ein gemeinschaftliches Backhaus. Wir heizen einmal im Monat den Ofen an und dann bieten wir den Leuten die Möglichkeit, hier ihr eigenes Brot zu backen.
Natürlich wird da nicht irgendein schnöder Elektro-Umluftofen in Gang gesetzt, sondern es geht ganz traditionell zu. Harald Wieder vom Verein für Kultur- und Brauchtumspflege erklärt, wie das abläuft.
Wir machen mit Feuer, machen wir Steine warm und in diesen heißen Steinen backen wir das Brot. Das ist sowas, was sich heute viele Leute gar nicht mehr vorstellen können, dass man ohne irgendwie Gas oder Elektro Nahrungsmittel zubereiten kann.
Und das alles im wunderschönen und selbstgebauten Backhaus am Rande des Ortes, das auch immer mal wieder Treffpunkt für größere Feste ist.
Sonst gibt's einmal im Jahr eine Whiskyprobe, die wir durchführen im November. Ferienpassaktionen mit Kindern, eigentlich hier auch fürs Dorf viele Sachen. Das ist das, was wir so machen.
Der Verein für Kultur- und Brauchtumspflege in Barrixen ist sehr aktiv und zieht auch mal mit dem LKW und einem mobilen Ofen über die Dörfer. Der Altersdurchschnitt der Amateurbäcker vor Ort macht Hoffnung für die Zukunft. Keineswegs nur Rentnerinnen und Rentner gestalten das Dorfleben. Da lohnt sich auch die Anschaffung einer Getreidemühle. Schon klasse, was in vielen Dörfern so alles passiert. Man wünscht sich viele Barrixen. Es muss ja nicht immer um Brot gehen.
Stefan Rickener sprach mit Harald Wieder vom Verein für Kultur- und Brauchtumspflege in Barrixen.
just baking bread. Sagabona, Conjani Wayne, Sagabona.
Das Leben schreibt doch immer wieder die besten Satiren. Eine davon hat sich unser Ostpreußer vom Dienst Manfred Arendt herausgepickt. Seid wachsam, heißt seine heutige Randbemerkung.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute geht es um eine Begebenheit, die sich an einem Ort zugetragen hat, in dem ich etliche Jahre als Arschgepitschke in der Schule fremder Leute Kinderchen geärgert habe. In Bad Münder. Ich kenne die Münderaner also ganz gut. Sie sind, wie die Berliner so sagen, auf dem Kiviv. Immer die Kliesen auf, um alles zu sehen. Und immer die Lauscher aufgestellt, um alles zu hören. Ich bin sicher, dort würde man zuerst gewarnt sein, wenn uns eine Flohplage befallen sollte. Die Münderaner würden schon früh die Flöhe husten hören und sofort zu den Waffen der Gegenwehr greifen. In Bad Münder lebt eine Marielle, die zwei wichtige Aufgaben unter eine Kopfbedeckung, nämlich einem Hut, zu bringen hat. Sie ist Mutter mit einem Säugling und Politikerin mit einem Mandat im Stadtrat. In besagtem Rat kam es bei einer Sitzung zu einem bemerkenswerten Vorfall. Bei einem gewichtigen Punkt der Tagesordnung musste der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Die liebende Ratsfrau hatte ihrem Gnabel nicht allein lassen wollen und hatte ihn in einem Tuch vor sich verstaut. Das Kleinkind war natürlich Öffentlichkeit und somit nicht zur Anwesenheit befugt und musste also aus dem Raum entfernt werden. Bestimmungen sind schließlich Bestimmungen. Dieser Vorfall, der sollte uns hellhörig machen. Da ist doch sicher noch mehr Wachsamkeit angesagt. Da muss im Vorfeld ein Kammerjäger ran. Sie wissen doch, was Neugierige sagen, wenn sie irgendwo nicht reingelassen werden. Ich wäre da jetzt gerne eine Fliege an der Wand. Ein Jäger der Kammer müsste also alle Wände intensiv nach solchen wissbegierigen Viechern absuchen und sie professionell ausschalten. Noch wichtiger, er müsste alle Polster im Raum nach einer noch gefährlicheren Spezies absuchen. Gemeint sind Wanzen, vor denen sich sogar die gewieftesten Geheimdienstler fürchten. Also, verehrte Hörerinnen und Hörer, machen Sie es wie die Münderaner. Seien Sie stets hellwach und mit allen Sinnen wachsam.
Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer ungetrübt, was allein nur daran lag, dass man nicht kann, was man nicht übt. Heute gehe ich weltmännisch auf allen Ämtern ein und aus. Schließlich bin ich auf den Dienstwegen so gut schon wie zu Haus. Seit dem Tag, an dem die Aktenhauptverwertungsstelle Nord mich per Einschreiben aufforderte, schicken sie uns sofort einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Bis zu jenem Tag wusste ich nicht einmal, dass es sowas gab. Doch wer gibt das schon gern von sich zu, so kramt ich, was ich hab. An Papieren und Dokumenten aus dem alten Schuhkarton, Röntgenbild, Freischwimmer, Zeugnis, Parkausweis und Wäschebon. Damit ging ich auf ein Amt, aus all den Türen suchte ich mir die sympathischste heraus und klopfte an. Tag, gibt's hier einen Antrag auf Verteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Tja, sagte der Herr am Schreibtisch, alles, was Sie wollen, nur, ich bin hier Vertretung, der Sachbearbeiter ist zur Kur. Allenfalls könnte ich Ihnen, wenn Ihnen das etwas nützt, die Broschüre überlassen, wie man sich vor Karies schützt. Aber fragen Sie mal den Pförtner, man sagt, der kennt sich hier aus. Und das tat ich dann, ach bitte, wo bekommt man hier im Haus eine Antragsformulierung, die die Nichtigkeit erklärt? Für die Vorlage der Gültigkeit, halt, das war verkehrt, dessen Gültigkeitsbehörde im Erteilungszustand liegt. Naja, Sie wissen schon, so ein Zettel, wissen Sie, wo man den kriegt? Da sind Sie hier ganz und gar verkehrt, am besten ist, Sie gehen zum Verlegungsdienst für den Bezirksbereich Parkstraße 10, in die Abwertungsabteilung für den Formularausschuss. Bloß beeilen Sie sich ein bisschen, denn um 2 Uhr ist der Schluss. Dort bestellen Sie dann dem Pförtner einen schönen Gruß von mir und dann kriegen Sie im 2. Stock rechts, Zimmer 104, einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. In der Parkstraße 10 sagte mir der Pförtner, ach, zu dumm, die auf 104 Stellen seit 2 Wochen auf Computer um. Und die Nebendienststelle, die sonst Härtefälle betreut, ist seit 11 Uhr zu, die feiern da ein Jubiläum heut. Frau Schibrowski ist auf Urlaub, tja, da bleibt ihnen wohl nur, es im Neubau zu probieren. Vielleicht hat die Registratur einen Antrag auf Verteilung keines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Ich klopfte, trat ein und spürte rote Punkte im Gesicht. Eine Frau kochte grad Kaffee, sie beachtete mich nicht. Dann trank sie genüsslich schlürfend, ich stand dumm lächelnd im Raum. Schließlich putzte sie ausgiebig einen fetten Gummibaum. Ich räusperte mich noch einmal, doch dann schrie ich plötzlich schrill, warf mich trommelnd auf den Boden und ich röchelte, ich will meinen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeit, ach wissen Sie, Sie rostige Gabel, Sie, nageln Sie sich Ihr Scheißformular gefälligst selbst vors Knie. Schluchzend robbte ich aus der Tür, blieb zuckend liegen. Freundlich hob mich der Aktenbote auf seinen Aktenkarren und schob mich behutsam durch die Flure, spendete mir Trost und Mut. Wir 2 rollen jetzt zum Betriebsarzt, dann wird alles wieder gut. Ich geb nur schnell nen Karton vor, drucke bei der Hauspost auf. Würden Sie mal kurz aufstehen? Sie sitzen nämlich gerade drauf. Es sind Posten alter Formulare. Die gehen ans Oberverwaltungsamt zurück. Da sollen die jetzt eingestampft werden. Das sind diese völlig überflüssigen Anträge auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Behuf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
Der Mensch kommt mit nichts zur Welt und mit genauso viel verlässt er sie auch wieder. In der 2. Lebenshälfte ist ein Abspecken vom Besitztum eine ganz organische Sache. Sehr konsequent umgesetzt hat das der Australier Mick Johnson, der auf einem Boot lebt. Im Gewerbegebiet Süd in Hameln stößt man zwischen Baumaschinen und Containerbauanlagen ganz unerwartet auf eine kleine Idylle. Ein paar wenige Hausboote liegen hier im Hafen. Eines davon gehört dem ehemaligen Hamelner Gastronomen Mick Johnson.
Als die Zeit mit meinem irischen Pub vorbei war, wusste ich nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Zu der Zeit wurde ich von jemandem zum Hafenverein eingeladen und hier passierte ein kleines Wunder. Jemand bot mir ein Boot zum Kauf an, für nur 1.000 Euro. Natürlich habe ich sofort zugegriffen und habe diese leere Muschel zusammen mit einem Freund in nur 3 Monaten zu einem Lebensraum verwandelt. Es ist eines der besten Dinge, die ich gemacht habe. Und ich bereue es keinen Moment.
Böden, Wände, Wasser und Stromleitungen. Alles wurde ganz nach eigenem Gusto gemacht. Frei von irgendwelchen Vorgaben. Und Freiheit, das ist auch das, was man hier auf dem Wasser hat. Keine richtigen Nachbarn, die man stört oder von denen man gestört wird. Und die Kosten sind mit denen einer Stadtwohnung nicht zu vergleichen. Auch was die kulinarische Versorgung betrifft, spart der ehemalige Angehörige der britischen Armee viel Geld.
Wir verarbeiten vieles zu Konserven für den Winter. Da haben wir eingelegte Tomaten, mit oder ohne Chili, was gut ist für Pasta. Dann ist da Apfelbirnenkompott oder eingelegte Gurken.
In jeder Hinsicht kreativ ist der Hausbootbesitzer, der scheinbar jeden Zentimeter Raum nutzt. Die Wäsche wird zum Beispiel an der Küchendecke getrocknet und ist im Nu fertig, da sie in Ofennähe hängt. Und ein wenig Holz zum Befeuern wird gleich daneben im Boden gelagert.
Brennholz.
Die einzige Möglichkeit, das Boot zu beheizen, ist mit Brennholz. Und damit wir im Winter nachts nicht vor die Tür müssen, lagern wir das Holz im Boden. Wann immer man am Küchenofen vorbeikommt, kann man so mal eben ganz bequem einen Holzscheit nachlegen.
Und neben dem Schlafzimmer mit gemütlicher Sitzbank und Blick auf die Weser gibt es auch ein Arbeitszimmer. Denn der Walhamelner hat die Liebe zur Farbe entdeckt.
Ich habe vor ca. 15 Jahren mit der Malerei begonnen, habe früher CD-Cover von Heavy-Metal-Bands kopiert und dann tatsächlich auch einige Aufträge von Bands dieses Genres bekommen. Später kamen dann Theateraufträge dazu, wie für die Musicals Rats und Münchhausen oder für die Rattenfänger Freilichtspiele. Auch gibt es Privataufträge. Dann bemale ich zum Beispiel Häuserfassaden oder Wohnzimmerwände. Es ist fantastisch, wenn du mit deinem Hobby Geld verdienen kannst.
Obwohl der Platz überall sehr begrenzt ist, hat man doch keinerlei Gefühl von Beengtheit. Vielmehr hat die Gemütlichkeit das Zepter in der Hand. Und trotz der wenigen Quadratmeter gibt es sogar ein Gästezimmer, das Mick zuweilen ungewöhnlich nutzt.
Eines Tages sah ich im Stadtzentrum einen Bettler am Boden sitzen und brachte ihm einen Kaffee und ein Brötchen, kam dabei mit ihm ins Gespräch, da er sehr gut Englisch sprach. Er hatte gerade erst seine Wohnung verloren und wusste nicht wohin. Ich habe ihn zu mir mit aufs Boot genommen, für 3 Tage, bis ich ihm eine neue Unterkunft verschaffen konnte. Danach hatte ich noch 2 weitere Obdachlose hier und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich so verzweifelte Menschen ein wenig unterstützen kann. Ich denke, dass das für jedermann selbstverständlich sein sollte.
Die wärmeren Monate werden genutzt, um einiges an Gemüse und Obst anzubauen, zum Beispiel Tomaten, Weintrauben oder Kräuter. Kirschen, Äpfel und Birnen werden auf Spaziergängen gesammelt. Die größte Herausforderung bei dieser Art zu wohnen ist im Winter der Kälte zu trotzen.
Du musst flexibel sein und wissen, dass es nicht so komfortabel ist wie in einem richtigen Haus. Um 6 Uhr morgens muss der Ofen in Gang gebracht werden, da es wenigstens 1 Stunde dauert, bis es warm ist. Und dich im Winter warm zu halten, ist dann tatsächlich auch das Schwierigste. Aber wenn das Feuer dann brennt und dir warm wird, ist es eine Erfahrung, die du nicht mehr missen möchtest. Dieser Geruch und diese trockene Hitze ist mit nichts zu vergleichen. Ich denke, ich könnte nicht wieder in einer Stadtwohnung leben.
Glück hat in der kleinsten Hütte Platz. Dieser Spruch bewahrheitet sich hier perfekt. Wenig Besitz kann auch viel Leichtigkeit bedeuten. Und man kann, dank der überschaubaren anfallenden Kosten, ein sehr selbstbestimmtes Leben führen, meint Johnson.
Mein Konzept ist, je mehr ich mit und von der Natur lebe, umso besser. Es ist sehr interessant, auch eine Herausforderung. Aber ich liebe Herausforderungen.
Eine intensive und entschleunigte Art zu wohnen hat der Australier Mick Johnson für sich entdeckt. Er wohnt auf einem Hausboot am Ufer der Weser.
Please.
disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out
Aus unzähligen Fernsehfilmen und Serien kennt man den 1954 in Meldorf geborenen Helmut Zirl. In über 70 Fernsehspielen hat er mitgewirkt. Geplant war diese Fernsehkarriere nicht.
Ich komme übers Theater, das heißt, ich habe damals nach der Schauspielschule zunächst einmal 7 Jahre Theater gespielt und habe mich dann furchtbar verkracht am Thalia Theater mit Regie und Intendanz und bin dann zum Fernsehen geflüchtet förmlich. Und dass das da so gut lief, war eigentlich nicht zu erwarten und ich habe das Theater 20 Jahre lang überhaupt nicht vermisst.
Aber dann meldete sich der Wunsch, wieder auf der Bühne zu stehen, zurück. Seit circa 17 Jahren spielt Zirl wieder Theater. Der mittlerweile 70-Jährige wirkt bodenständig und bescheiden. Seine Wurzeln liegen weit weg vom glamourösen Showbiz.
Ich komme aus einem sehr einfachen Haushalt. Mein Vater war Polizist. Ich kenne Situationen von Kindheit an, in denen man wirklich nicht viel Geld hatte und kann mich auch an Streitereien meiner Eltern erinnern, die eigentlich untereinander sehr liebevoll waren, aber Streitpunkt war oft Geld. Also es ging um existenzielle Sachen, was ich damals eigentlich schon begriffen habe. Und sowas prägt einen ein Leben lang.
In Hameln war Zirl schon mehrfach zu Besuch. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner kommt immer wieder gerne in die Rattenfängerstadt.
Ich kenne Hameln. Ich war ein paar Mal mit Tourneen hier, aber auch noch damals in meinen Anfängen an der Landesbühne Hannover haben wir hier auch gastiert. Und ich freue mich echt immer, dass ich hierher komme, weil es ist mir vertraut. Und die Bühne ist toll, das Theater ist toll, die Zuschauer sind toll, soweit ich mich erinnere.
Am Freitag, dem 8. November, ist Helmut Zirl wieder mal in Hameln zu Gast. Im Theater liest er aus den beiden Erzählungen Adressat unbekannt von Cressman Taylor und aus Sisyphus oder Der Kellner meines Onkels von Wolfgang Borchert. Beginn ist um 19:30 Uhr.
Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without. And if you pretend, remember anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share. Just like me, the world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
can share, one you can call your own. Just close your eyes, you'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. World is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? So why don't you pretend? So why don't you pretend?
Und nun haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie.
Eine tolle Winterbastelaktion bietet der Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte ARA am Mittwoch, dem 6. November, an. Gebastelt werden winterliche Sterne aus Transparentpapier. Außerdem wird Seife in verschiedenen Düften und Formen hergestellt. Mit einer einfachen Anleitung und den bereitgestellten Materialien kann man in gemütlicher Runde gemeinsam kreativ sein. Die individuellen kleinen Kunstwerke eignen sich perfekt als besonderes Weihnachtsgeschenk. Die Kosten pro Person betragen 5 Euro. Beginn ist um 10.30 Uhr, veranschlagt sind circa 2 Stunden. Eine Voranmeldung unter der Hamelner Telefonnummer 202 1344 ist erforderlich.
Wir alle können durch Krankheit, Unfall oder altersbedingt in Situationen kommen, in denen wir unsere Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln können. Ehepartner oder Familienmitglieder sind nicht automatisch vertretungsbevollmächtigt. Durch schriftliche Verfügung kann jeder seinen Willen festlegen und damit bewusst sein Leben auch für den Fall gestalten, dass er seine Angelegenheit nicht mehr selbst wahrnehmen kann. Eine rechtzeitige Vorsorge und die damit verbundene Rechtssicherheit können auch die Aufgaben von Angehörigen ganz erheblich erleichtern. Am Mittwoch, dem 13. November, findet im städtischen Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte, ARA, in der Alten Marktstraße 7c ein Vortrag zu diesem Thema statt. Referent ist Martin Bischoff, Geschäftsführer des Betreuungsvereins Hameln-Pyrmont e.V. Beginn ist um 15.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter der Hamelner Telefonnummer 202 3496 ist erforderlich. Wir verabschieden uns von Ihnen wieder mit einer kleinen Weisheit einer prominenten Persönlichkeit. Geäußert wurde sie diesmal von keinem Geringeren als dem 1749 in Frankfurt am Main geborenen Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer längst verweht, das Leuchten immer noch besteht. In diesem Sinne, eine leuchtende Herbstzeit wünschen Ihnen
Marita Kalmbach-Lies
und Hans Wichmann.